Jesus, wasche mich rein, mache mich neu und ich glaube, dass du auferstanden bist.
Gott selbst hat sich entschieden, das Wertvollste von sich selbst zu geben. Jesus Christus.
Wow, was für ein schöner Gottesdienst. So viel hat sich schon bewegt, so viel getan, auch Gottes Gegenwart einfach im Lobpreis zu erleben. Danke auch für das ermutigende Wort, Jana, da mit der Waffenrüstung wirklich unseren Stand einzunehmen. Und das hat mich selber nochmal bewegt, wo ich gemerkt habe, wow, wo ich vielleicht eher so passiv bin oder mich treiben lasse. Oder kennt vielleicht diesen Begriff, lebt dich das Leben oder lebst du dein Leben? Werden wir gelebt vom Leben? Und da fordert uns die Bibel immer wieder auf, nee, lass dich nicht leben, sondern du lebst dein Leben. Du hast es mit Jesus in der Hand. Ich habe für heute etwas vorbereitet, wo ich euch ein paar Gedanken einfach von mir mit reinnehmen möchte, auch was wir so erlebt haben in letzter Zeit und wo ich den Eindruck habe, wo Gott uns auch gerade so mit hinnimmt. Auch mit den ganzen letzten Sonntagen, die wir so erlebt haben, wo ich merke, jetzt hängt da das Plakat an der Tür und überall an den anderen Türen, Nights of Hope, passieren heute noch Wunder. Wo ich merke, dass Gott echt so einen Punkt setzt, von uns wegzuschauen und auf ihn hinzuschauen und sein Herz für die Verlorenen. Wegzuschauen von uns und auf die anderen hinzuschauen. Und auch dieses, wie Regina heute so schön gesagt hat, wer ist der eine, für den ich bete, den ich da mitnehme und den ich einlade? Und ich merke so, dass irgendwie Gott an meinem Herzen viel arbeitet und pflegt. Und ich glaube auch uns da als Gemeinde einen Schritt weiter voranbringt. Wir hatten die Gemeindefreizeit ja letzte Woche mit 60 Teilnehmern und da war das Thema dieses Jahr Herzfrequenz. Und da möchte ich euch kurz mit reinnehmen. Herzfrequenz beschreibt die Anzahl der Herzschläge pro Minute. Das sind so 60 bis 80 Schläge pro Minute. Bei manchen ist es auch niedriger. Und in der Sprache gibt es aber neben Herzschlag eben auch das Wort Herzfrequenzen. Das sind so die feinen Nuancen beim Herzschlag. Und der Kardiologe kann an dieser Kurve sehr, sehr viel ablesen. Und die Absicht von der Gemeindefreizeit war es, unsere Herzfrequenz auf die himmlische Herzfrequenz einzustellen. Und ich möchte es nochmal mit euch teilen, weil ich glaube, das geht uns alle als Gemeinde an, einfach nur so ein paar Highlights. Und dieses Umstellen auf die himmlische Herzfrequenz, da gibt es medizinisch sogar ein Verfahren dazu. Es gibt die Kardioversion. Das ist, wenn du Herzrhythmusstörungen hast im Medizinischen, dann gibt es die Kardioversion. Was wird damit gemacht? Das Ziel ist die Wiederherstellung eines normalen Herzrhythmus. Sie wird angewendet eben bei Herzrhythmusstörungen. Und da kommt der Kardiologe und dann kriegst du so ein bisschen Wupp. Nicht wie bei der Wiederbelebung, aber ein bisschen Wupp schon. Ich hatte auch schon mal so Elektrostimulation beim Physiotherapeuten, vielleicht kennt ihr das auch. Dann britzelt es so ein bisschen. Und das war ein tolles Bild. Und ich glaube, vielleicht brauchen wir auch manchmal so Kardioversion, wo unser Herz nicht mehr im himmlischen Rhythmus ist und wo Gott sagt, hey, lass mich da wieder auf die himmlische Herzfrequenz dich einrichten. Und wir haben zwei Personen angeschaut, die uns imponiert haben. Das erste war Dietrich Bonhoeffer, gelebt von 1906 bis 1945. Wer kennt Dietrich Bonhoeffer nicht? Gut, alle. Super, dann wisst ihr, wer er ist, evangelischer Theologe und Widerstandskämpfer. Und er hatte eine Herzfrequenz Gottes verstanden, alle Menschen sind gleich geliebt und sollen geachtet werden und wertgeschätzt, weil sie von Gott geschaffen sind. Und er hatte schon eine Berufung nach USA, war schon in den USA, hätte gemütlich dort bleiben können und hat aber gesagt, nee, ich gehe wieder zurück. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es gab einen Teil der evangelischen Kirche, die sich neu gegründet hatte. Ich glaube, die bekennende Kirche, danke, sehr gut. Die bekennende Kirche, die sich neu gegründet hatte, die gesagt hat, wir als bekennende Kirche, wir wollen nicht mit dem Strom der Landeskirche weitergehen, wir wollen uns gegen diesen rassistischen Gedanken des Nationalsozialismus stellen. Und sie haben ihn angefragt, kommst du, unterstützt du uns, wir brauchen dich. Und es war der Hammer für mich, er hat gesagt, ja, ich komme. Und ich bin selber Pastor und ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn jetzt jemand aus Teheran anrufen würde. Wir sind die bekennenden Christen hier in Teheran oder in Tel Aviv oder im Gazastreifen. Christian, kommst du und unterstützt uns. Boah. Und er hat es gemacht und er ist hingegangen und er hat für Hoffnung, er war ein Plädoyer für die Hoffnung, daran festzuhalten. Und er ist ein Beispiel für uns, um göttliche Herzfrequenz zu erhalten, müssen wir auch immer wieder gegen Ströme des menschlichen Denkens aufstehen, gegen eigene fleischliche Gedanken vielleicht und unsere Herzen anders leben lassen. Dann haben wir eine zweite Person angeschaut, Helen Keller von 1880 bis 1968. Wer kennt Helen Keller von euch? Ein paar, die in der Sozialpädagogik auch unterwegs sind. Kennen Sie Helen Keller? Verlor im Alter von 19 Monaten ihr Hör- und Sehvermögen. Sie erlebte frustrierte Kinderjahre mit ganz vielen Wutausbrüchen. Sie war so frustriert. Als Teenager lernte sie ihre Lehrerin Ann Sullivan Macy kennen. Ann Sullivan war eine der ersten, die ein Fingeralphabet für Hör- und Sehbehinderte anwandte. Und das ging folgendermaßen. Sie ließ das Kind einen Gegenstand berühren, zum Beispiel eine Kerze, und dann buchstabierte sie den Namen Kerze gleichzeitig in die freie andere Hand. Und so lernte die Person mit der Behinderung das kennen. Genau, einige von euch kennen das sogar. Und daraus entstand ein Fingeralphabet, wie es eben von Teil von Gehörlosen benutzt wird, das verwendet wird. Der Rest ist Geschichte, das ist zu schwierig, da reinzugehen. Helen Keller lernte mehrere Fremdsprachen in Brailleschrift zu lesen und zu schreiben. Sie lernte Französisch, Deutsch, Griechisch und Latein. Wer im Raum beherrscht 4 Fremdsprachen? Helen Keller hat sie beherrscht. Das war echt erstaunlich. Dann geht es noch weiter. Sie machte den Universitätsabschluss, einen Bachelor mit der Note Cum Laude, also mit Auszeichnung, und erhielt später mehrere Ehrendoktorwürden. Und sie sagte, die besten und schönsten Dinge der Welt kann man nicht sehen oder gar anfassen, sie müssen mit dem Herzen gefühlt werden. Sie wurde zu einer Person, die mit dem Herzen fühlt, lebt und denkt. Und das half ihr, Gottes Herzfrequenz auch wahrzunehmen. Helen Keller sagte, die Bibel habe ihr das tiefe, tröstliche Gefühl vermittelt, dass das Sichtbare vergänglich und das Unsichtbare ewig ist. Und sie hat sich ganz stark eingesetzt für Menschen eben mit Behinderungen, hat diese ganzen Schriften vieles mitentwickelt. Und das waren für uns 2 Personen. Einer hat sich definitiv komplett auf Gott verlassen und ist ihm gefolgt und als Märtyrer sogar den Tod gestorben. Die andere hat durch neues kreatives Schaffen aus eigenen Hindernissen und Handicaps den Ehrgeiz entwickelt, das Leben in Fülle zum Mandat zu machen, für sich selbst und für andere. Das imponiert uns und wir haben uns dann in der Freizeit auch in Kleingruppen mit Fragen auseinandergesetzt, wo ist Gottes Herzschlag für uns, wo ist seine Herzfrequenz für uns, die ich für mein Leben empfange, um mutig für ihn zu leben. Ein Lied hat uns dabei begleitet, das wir neu gesungen haben, da heißt der Chorus, mein Herz brennt für dich, ja, ich liebe dich, Jesus, mein Ein und Alles. Mein Herz singt zu dir, alles ruft in mir, Jesus, mein Ein und Alles. Gestern hatten wir unsere Werkstatt, dann trägt er reiche Frucht. Und ich hatte das Gefühl, dass sich in der Werkstatt das wie so ein roter Faden weitergezogen hat. Weil was ist Gottes Absicht damit, seine Herzfrequenz wahrzunehmen? Seine Absicht ist, damit wir hier Himmel auf Erden erleben. Dass wir in unserer irdischen Welt ein bisschen Himmelskultur erleben und diese Frucht, die er für uns hat. Und wir hatten das gestern angeschaut, Gottes Prinzip von Saat und Ernte. In der Schöpfung schon kreiert er und sagt, Saat und Ernte sollen sein. Noah verlässt die Arche. Das Erste, was Gott macht, wo er den Bund zwischen Noah und Gott neu schließt, er sagt, Saat und Ernte werden nicht vergehen. Und wir haben uns angeschaut, dass wir eigentlich geschaffen sind, Frucht zu bringen in unserem Leben. Und dann sind wir in das Gleichnis vom Weinstock gegangen, der Weinstock und die Reben. Jesus ist der Weinstock, von dem alles ausgeht. Gott, der Vater, ist der Weingärtner und wir alle sind die Reben, die am Weinstock sind. Und Gott nimmt die jungen Reben, er reinigt sie, er bindet sie hoch, er hilft uns, unser Leben zu heiligen. Wir erfahren Gottes Disziplin und Erziehung. Wir erneuern unseren Sinn anhand von Gottes Wort. Und dann sagt er aber, als nächstes beschneidet der Weingärtner nochmal die gewachsenen Reben, die schon Frucht hervorbringen, damit sie noch mehr Frucht hervorbringen. Der Weingärtner stutzt schwache Triebe, die Kraft rauben. Er fordert uns in unserem Leben heraus, was hat wirklich Frucht in deinem Leben und was kannst du vielleicht abschneiden? Er stürzt auch die Blätter zurück, dass die ganze Kraft des Wuchses in die Trauben geht. Er lichtet aus, damit die Sonne die Trauben erreicht. Das Interessante ist, je älter der Weinstock, desto stärker muss die Schere angesetzt werden. Ich erlebe das gerade bei mir. Ich gehe schon so viele Jahre mit Jesus und ich habe gerade so Punkte, wo ich merke, der Weingärtner setzt die Schere an. Wir haben auch festgestellt, dass eins uns davon stoppen kann, diese Pflege und Behandlung von Weingärtner zu bekommen. Und das ist Stolz. Stolz aus verschiedensten Gründen. Aus Angst loszulassen. Aus Angst, weil wir Gott noch nicht ganz vertrauen. Oder auch überheblicher Stolz, der sagt, ich weiß es besser. Wir haben festgestellt, dass es zur Reife in Christus kommt, wenn wir bereit sind, unsere Zeit, unsere Ziele, unsere eigenen Wünsche wirklich auf den Altar zu legen und Gott zu fragen, wo ist mein Platz im Leben? Wo ist mein Platz im Reich Gottes? Und zu sagen, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Gottes Absicht ist es, uns zu segnen mit guter Frucht für unser Leben, aber auch, dass wir Frucht hervorbringen. Und da führt mich der rote Faden weiter zu dem, was in 2 Wochen vor uns steht, mit den Knights of Hope. Menschen mit Gottes Liebe zu erreichen. Menschen mit Gottes Liebe zu erreichen. Ich habe letzte Woche einen Teil einer Predigt angeschaut von diesem Pastor. Das ist Aaron Brockett. Er ist Pastor von der Traders Church in Indianapolis in USA. In der Predigt geht es darum, andere zu dienen, von sich wegzuschauen und auf andere zu schauen. Und ich möchte einen Auszug davon, von dem, was er gesagt hat, mit euch teilen, weil es mich persönlich auch getroffen und herausgefordert hat. Wo er mich gleich erwischt hat, ist, als er gesagt hat, die Gemeinde ist primär nicht dazu da, deine Bedürfnisse zu befriedigen. Und ich dachte, wow, ich gehe doch in die Gemeinde, damit meine Bedürfnissen und Nöten begegnet wird. Und er hat es dann erklärt. Er hat gesagt, das ist eine krasse Aussage, aber wir sind sehr westlich geprägt mit unserem Gedankengut. Was bringt mir was? Und der Kunde ist König. Was tut mir das? Wo wird mir geholfen? Er hat dann auch gesagt, die Gemeinde ist natürlich für dich da und hilft dir in Christus zu wachsen, keine Frage. Aber der Moment, an dem du durch die Gemeinde ein gläubiger Christ wurdest, da begann der Prozess der Jüngerschaft, dass sich in der Gemeinde nicht mehr alles um dich dreht, sondern um Jesus alleine. Und Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Nehmt mein Joch auf euch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und dann dürfen wir aber erkennen, okay, er begegnet uns und dann dreht sich alles um Jesus. Wir kommen in die Gemeinde wegen Jesus, weil Jesus derjenige ist, der befriedigt. Und dann hat er ein Bild verwendet und auch ein bisschen erklärt. Er hat gesagt, einige Leute denken, die Gemeinde ist ein Kreuzfahrtschiff. Doch sind wir tatsächlich ein Schlachtschiff? Und dann hat er ein paar Beispiele gebracht. Er hat gesagt, Kreuzfahrtchristen, die wollen beim All-Inclusive-Buffet gespeist werden. Schlachtschiff-Christen krempeln die Ärmel hoch und dienen anderen und bauen das Buffet auf. Ein Kreuzfahrtchrist, der regt sich vielleicht auf, wenn jemand auf seinem Stammplatz sitzt. Schlachtschiff-Christen geben gerne ihren Platz frei und stehen, damit noch ein weiterer seinen Platz am Tisch des Herrn findet. Kreuzfahrtchristen beschweren sich, wenn ihr Lieblingsprogramm sich ändert. Schlachtschiff-Christen feiern es, wenn etwas Neues entsteht. Kreuzfahrtchristen sitzen auf ihrem Platz und warten, bis sich jemand ihnen freundlich zuwendet und guten Morgen sagt. Schlachtschiffchristen gehen umher und suchen nach der Person, die Ermutigung benötigt. Kreuzfahrtchristen werden skeptisch, ob eine Person sich auch wirklich ganz bekehrt hat. Schlachtschiffchristen freuen sich mit der Person und dem Prozess, den sie gestartet hat, weil sie selbst wissen, dass alles aus Gnade geschieht und sie selber ohne Gnade nichts wären. Kreuzfahrtchristen stehen im Lobpreis still da und beobachten. Kennt ihr übrigens diese Lobpreishaltungen? Genau. Also es gibt so den coolen Lobpreis. Das ist so. Dann kennt ihr den, ich trage meinen Fernseher nach oben Lobpreis. Dann kennt ihr das, bringst du mal kurz das Fleisch zum Grill Lobpreis. Okay, kleiner Scherz. Wo bin ich denn? Kreuzfahrtchristen stehen im Lobpreis still da und beobachten. Schlachtschiffchristen reißen die Arme nach oben. Sie singen und tanzen laut mit, weil sie unendlich dankbar dafür sind, was Gott in ihnen getan hat und wer er für sie ist. Das Bild hat mich ergriffen, weil es mich erwischt hat. In manchen Dingen. Und wo ich dachte, ja Christian, da siehst du manches wie so ein Kreuzfahrt. Und wo Gott uns herausfordert und sagt, nein, wir sind eigentlich ein Schlachtschiff. Ein Schlachtschiff, das vorangeht. Und der Hammer war, die Joe wusste nicht, dass ich das heute predige. Und dann gibt Gott hier den Eindruck, über die Waffenrüstung Gottes zu sprechen. Und dann uns auch noch zu sagen, renn nicht weg, dreh der Sache nicht den Rücken, hau nicht ab. Nee, stell dich dem entgegen. Vorne ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Schild des Glaubens, das Schwert in der Hand. Und geh voran. Lass dich nicht leben vom Leben, werde nicht gelebt, sondern du lebst dein Leben mit Jesus Christus. 1. Korinther 15, 57, auch wenn es nicht immer so aussieht, aber der uns alle Zeit den Sieg gibt in Christus Jesus. Kostet es Kraft, kostet es Energie? Natürlich, auf alle Fälle. Ich würde mich gerne manchmal einfach zurücklehnen, aber es geht nicht. Ich darf es nicht, weil die Schrift mich herausfordert. Schild, Schwert und dann stell dich hin. Und das ist unser Teil. Bei der Waffenrüstung gibt der Großteil der Waffenrüstung ist relativ passiv, wo Gott sagt, hey, da beschütze ich dich und dergleichen. Aber der eine Teil, der fordert uns heraus, du musst den Schild hochhalten und die feurigen Pfeile abwehren. Was ist der Schild des Glaubens? Die Verheißungen, die ich dagegen halte. Wo Krankheit kommt, proklamiere ich Heilung. Wo Einsamkeit kommt, proklamiere ich Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in meine Herzen. Ich habe eine geistliche Heimat, eine Gemeinde, wo ich nicht alleine bin. Ich habe einen Hauskreis, der mich trägt, mit dem ich gemeinsam beten kann, wo das dann hindurchgeht. Und dann natürlich das Schwert des Geistes, das ist das Wort. Das dürfen wir hochhalten. Da möchte ich jetzt den letzten Bogen spannen für heute. Und möchte zum Regenbogen kommen, den ihr hier seht. Das ist ein wunderschönes Bild, das hat, glaube ich, die Chris fotografiert mal. Weltweit wird im Juni der Pride-Monat gefeiert. Der Stolz-Monat. Stolz, anders zu sein. Stolz, Toleranz zu leben. Ein weltweiter Stolz-Monat. Ich finde es faszinierend, das ICF München hat seit letztem Jahr jeden Juni einen Demutsmonat, den sie ausrufen. Und ich glaube, wir dürfen uns auch noch mal ganz bewusst herausfordern, nachzusinnen, was Gott über Stolz denkt. Im ICF machen sie das seit 4 Wochen. Ins Gebet zu gehen und Gott zu fragen, wo bei dir noch Stolz ist. Und ich habe eine Bibelstelle aus Jakobus 4, die ich vorlesen möchte. Jakobus Kapitel 4, ab Vers 5. Meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen heißt der Geist, hat der Geist Gottes, der in uns wohnt. Der Geist Gottes, der Vater, hat eine Eifersucht nach uns. wo er sagt, ich eifere danach, dass du mir ganz gehörst. Und dann heißt es, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Er schenkt uns Gnade. Gnade ist dieses unverdiente Geschenk, etwas zu empfangen, was er uns gibt. Und darum spricht er, schreibt Jakobus, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Möchte ich Gott erleben, ist es wichtig, Demut zu haben. Und dann sagt er weiter, eine Stelle, die oft zitiert wird in unseren geistlichen Kämpfen, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Warum steht das da drin? Warum sollen wir trauern? Ich glaube, Jakobus hat es reingeschrieben, wir sollen trauern, weil wir erkannt haben, wo wir Stolz gehabt haben, wo wir gesagt haben, ich weiß es besser oder ich kann es alleine. Und dann sagt er im Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das sind knallharte Worte, das weiß ich. Und ich sage die mit aller Liebe, mit aller Leidenschaft und auch Eifer als Hirte dieses Hauses für euch. Weil ich weiß, dass Gottes Wort wahr ist. Und da, wo wir in Stolz gehen, wir beschnitten werden und Gottes Segen sich zurückzieht. Aber da, wo wir uns demütigen unter die mächtige Hand Gottes, da ist ganz viel Gnade und da ist ganz viel Segen. Und ich möchte uns heute herausfordern, nicht heute irgendetwas zu entscheiden, aber heute etwas mitzunehmen. Ins Gebet zu gehen und Gott einfach mal zu fragen, wo bei dir noch Stolz ist. Und wenn du darüber nachdenkst, dann wirst du recht schnell erkennen, dass es dich auf die Knie gebracht hat oder bringt. Mich hat es letzte Woche auf die Knie gebracht. Allein zu denken, man ist nicht stolz, ist vielleicht schon der erste Grund, auf die Knie zu gehen. Und einfach zu beten, den Heiligen Geist zu bitten, dir deine blinden Flecken ein bisschen zu zeigen. Was ist so ein blinder Fleck? So ein blinder Fleck ist Dinge, die wir sonst nicht sehen. Und wo er sagt, hey, schau da mal hin. Stolz hat sehr viele Gesichter. Und nachdem uns Gottes Geist gezeigt hat, wo wir stolz geworden sind, dann können wir zu Gott gehen. Und ich habe 4 kurze Punkte, mit denen ich heute schon auch abschließen möchte, die ich möchte, die ihr gerne mitnehmen könnt nach Hause. Ihr findet das am Montag auch auf der Webseite in den Notizen. Punkte zu erkennen und die ans Licht zu bringen, indem du es wirklich vor Gott aussprichst. Wirklich mal nachzusinnen, die Woche ins Gebet zu gehen und zu sagen, Gott, wo ist mein Herz noch nicht in deiner Herzfrequenz? Wo bin ich von meinem Herzen zu sehr von meinen eigenen egoistischen Wünschen getrieben oder von meinen Nöten bedrängt und habe noch nicht die Himmelsfrequenz erreicht? Wo bin ich eine Rebe am Weinstock, die sich gerade weigert, gepflegt und beschnitten zu werden? Und wo ich vielleicht sagen muss, nee, du bist der Weingärtner, hab du deinen Weg bei mir. Du darfst alles bei mir tun, was du möchtest. Beschneide mich, damit ich noch mehr Frucht bringe, damit das Licht an die Trauben kommt. Und dann bekenne es ihn und bitte ihn um Vergebung. Die Bibel ist so voll davon, von so vielen Stellen, von so vielen Geschichten, so vielen Männern und Frauen Gottes, die immer wieder dasselbe erleben. Da, wo sie die Knie beugen und ihre Dinge vor Gott geben, sagt Gott, ich vergebe dir gerne. Meine Gnade ist mehr als überreich für dich da. Und dann bitte ihn einfach, dein Denken und Verhalten zu verändern. Ich hatte die Woche einen knallharten Punkt in meinem Leben. Ein Charakterpunkt. Oh, das tat so weh. Und ich kam mir vor, wie der eine, der nach Canossa diesen Zug gegangen ist. Heinrich der Vierte vor dem Papst, der Gang nach Canossa. Wort hat das weh, hat das gekostet. Aber nachdem ich es getan habe und mir Vergebung ausgesprochen wurde, ging es mir so gut. Und Gott hilft mir, an dem Punkt weiterzugehen. Und es ist vielleicht keine typische Predigt heute, aber ich merke einfach, wie Gott an Herzen arbeitet. Und ich möchte authentischer Pastor sein. verletzlich sein. Weil wenn der Pastor authentisch und verletzlich ist, dann ist es die Herde auch. Okay? Ja. Und ich freue mich über das Geschenk der Gnade und freue auch du dich über das Geschenk der Gnade. Das ist der Prozess, den ich gerade durchgehe, wo ich euch hineinnehmen möchte und wo ich auch merke durch die Gemeindefreiheit und die Werkstatt, wo Gott gerade einen Fokus oder einen Punkt setzt. So, ich möchte dich echt ermutigen, mach die Herzenstür weit auf diese Woche und nimm das mit nach Hause und geh mit deinem Papa Gott einfach in das stille Kämmerlein und sag, Herr, hier bin ich. Ich will deine Herzfrequenz erleben. Ich möchte nicht vom Leben gelebt werden, ich möchte proaktiv das Leben leben. Ich ergreife die Waffenrüstung Gottes. Ich bin nicht alleine, ich lebe in Gemeinschaft. Und da dann voranzugehen. Und dann ihm wirklich zu erlauben, als Weingärtner, wo muss er ein bisschen schnippeln? Es war ganz interessant gestern in der Werkstatt, wir haben dann diese Bibelstellen gelesen. Wen der Herr liebt, den züchtigt er und so weiter. Und allein dieses Wort hat so viel getriggert. Wir haben uns dann über Begrifflichkeiten auch unterhalten und so dieses, ja, in Deutschland gibt es Zucht und Ordnung. Das ist so negativ beachtet. Und wir haben dann dieses Wort angeschaut und was es eigentlich bedeutet. Und vom biblischen, vom Urtext ist es total positiv betrachtet. Und auch wenn du auf Wikipedia oder reinschaust, was Züchtigung ist eine Maßnahme, die du für eine Person ergreifst, um ihr zu helfen, in einem Fehlverhalten ein neues, besseres Verhalten zu erlernen, sodass es der Person besser geht. Genau. Aber es gibt schöne Synonyme dafür. Es gibt disziplinieren, pflegen, ermutigen, das Beste hervorbringen. Genau. So, Vater, ich danke dir einfach für den heutigen Sonntag. Ich danke dir, dass wir dich erleben dürfen in unserem Leben. Und mein Gebet heute Morgen ist es, dass du uns weiter alle in dieser Jüngerschaftsreise mit dir nimmst und begleitest. Und ich bete, dass du uns hilfst zu sagen, Herr, hier sind wir. Sei du König und Herr in meinem Leben. Dass wir beten, dass dein Wille geschieht in unserem Leben. Dass wir die Herzenstür weit aufmachen und dir auch die blinden Flecken, die dunklen Schubladen anvertrauen. Und Herr, ich bete, dass du jedem wirklich begegnest diese Woche in deiner Liebe und Gnade. Du bist ein liebender Vater, vor dessen Korrektur wir keine Angst haben müssen, ganz im Gegenteil. Wir lieben es, wir freuen uns eigentlich darauf, weil wir wissen, dass gute Frucht daraus hervorkommt und du uns frei machst, wirklich das zu sein, was du in uns gelegt hast und wie du uns siehst. Bitte ich da auch einfach für Schutz und Bewahrung diese Woche für jeden Einzelnen. Geh du mit uns. Amen.